Es gibt dreierlei Art von Begabung. Es gibt die Begabung, von der wir eben gehört haben, aus 1. Korinther 12, vom Heiligen Geist, von unserem Herrn im Himmel geschenkt, wodurch wir hier in seiner Gemeinde dienen dürfen. Dann gibt es menschliche Begabung, die Gott uns in die Wiege gelegt hat. Wir dürfen als Menschen, als Geschöpfe fähig sein, Gewisses hier in der Gesellschaft von Menschen zu tun. Der eine kann dies, der andere kann das. Wir müssen hinzulernen, aber jeder von uns kann etwas tun. Das ist natürliche Begabung. Und dann gibt es auch Begabung, die der Feind Gottes Menschen geben kann. Er gibt ihnen Fähigkeiten, hell zu sehen, das heißt, mehr zu erkennen, als wir mit unserem natürlichen Auge es vermögen. Oft ist das allerdings Scharlatanerie, das heißt Lüge. Es ist nicht wahr, dass man das sieht, was man behauptet, sehen zu können. Dennoch vermag Satan Menschen, wenn sie sich ihm hingeben, gewisse Gaben zu geben, Fähigkeiten, die normale Menschen nicht haben. Bei der Hypnose handelt es sich um einer solchen Gabe, wenigstens sehr oft. Ein Mensch, der unter bösem Einfluss steht, will jetzt einen anderen Menschen ganz in seine Unabhängigkeit bringen und ihn dann steuern. Nun will ich nicht so viel sprechen über diese Begabung dieser Menschen, zu denen man hingeht. Das kann auch verschieden sein. Einige haben vielleicht keine Begabung, aber versuchen dennoch zu steuern. Der Fehler liegt bei dem, der die Hilfe sucht oder sich hypnotisieren lässt. Ich habe mir sagen lassen, dass einige das aus Jux tun, beziehungsweise aus Spielerei. Aber wir Christen sollten nicht spielen mit dem Feuer. Wir lehren unseren Kindern, wir bringen es ihnen bei, nicht mit gefährlichen Dingen zu spielen. Wir müssen lernen, Abstand zu halten, wo schlimme Gefahr droht. Und hier droht sehr schlimme Gefahr. Nicht immer gleich, aber das können wir nicht beurteilen. Ich war vor einigen Monaten an einem Seminar, wo wir einige von uns am Tisch saßen, am Esstisch, und da fragt einer den Leiter des Seminars, ich hatte dort zu sprechen, aber er war der Leiter dieses Seminars. Und dann hat er ihm die Frage gestellt, was soll man vor der charismatischen Bewegung halten? Und dann sagte er, die Finger. So verhält es sich auch mit der Hypnose. Was soll man von der Hypnose halten? Die Finger und alle Zehen. Weghalten. Wegbleiben davon. Wir sollten nicht naiv sein und meinen, das hätte keine Gefahr, das wäre keine Gefahr, auch nicht für die Kinder. Die Kinder lernen dort disponiert zu werden, das heißt eingestimmt zu werden auf dieses. Und wer sich darauf einlässt, ob groß oder klein, soll nicht überrascht sein, wenn er dann geistlich schläfrig wird und insensibel für den Heiligen Geist und für das Wort Gottes. Die Folgen sind nicht alle gleich, aber es soll einen nicht überraschen, wenn Folgen eintreten. Man sollte fernbleiben von solchen Stellen. Und im Übrigen, was die Vergnügungsparks betrifft, sollte man zuerst beten, bevor man sie betritt. Da ist nicht nur harmloses Vergnügen. Da ist allerhand zu sehen und zu tun, das eigentlich nicht unserem Leben förderlich ist. Ich will nicht sagen, dass man dort nicht hingehen darf. Das hängt davon ab, was dort geboten wird. Wenn harmlose Vergnügungen da sind, gewiss, solche Freuden gewährt uns Gott. Wir dürfen mit unseren Kindern dahin, aber passen Sie auf, wo die Kinder hingehen. Sie haben die Verantwortung. an diesen Stellen ganz besonders. Der Feind ist ein ausgeklügelter Mixer. Er versteht das Harmlose mit dem Gefährlichen zu mischen, sodass wir über das eine zum anderen gelangen. Mich bedrückt das sehr, meine lieben Geschwister, dass Christen sich hier auf diese Dinge reinlassen. Wollen wir uns bewahren lassen durch unseren Herrn. Nun wollen wir zum Thema der Gnadengaben kommen. Zu Anfang möchte ich einige Verse lesen aus Epheser 4, das zu diesem Thema spricht. Das Thema Gnadengaben kommt in diesem Text nicht vor. Aber es kommt ein Ausdruck hier vor, den Paulus auswechselnd für den Begriff Gnadengabe gebraucht. Und das ist Gabe der Gnade in Vers 7. Ich möchte lesen ab Vers 7 bis Vers 16. Aber jedem Einzelnen von uns, und das ist sehr wichtig, Paulus betont, dass jeder Christ, und sei er eben vor 5 Minuten zum Glauben gekommen, jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Christus ist es, der die Gaben schenkt. Deshalb sollten wir nicht nur von Geistesgaben sprechen. Sie sind Gaben des Christus. Darum sagt er, der Schreiber in der Schrift oder Gott, als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Das aber er stieg auf, was ist es anderes, denn dass er zuerst auch niederstieg, zu den niederen Teilen, zur Erde. Jesus, der gen Himmel fuhr, kam zuerst vom Himmel auf die Erde. Der niederstieg, ist derselbe, der auch aufstieg über alle Himmel, damit er alles fülle. Der gen Himmel gefahrene ist derselbe, der kam, nicht ein Veränderter, wie man das manchmal behauptet. Und er selbst gab, Jesus Christus, der vom Himmel kam, in Bethlehem geboren wurde, er, der für uns litt und starb, unser Retter, unser Heiland, er ist es, der diese Gnadengaben gibt. Das heißt, sie kommen aus dem Heil hervor. Sie sind heilsverankert. Er selbst gab als Erhöhter die einen zu Aposteln. Er nennt jetzt die 4 Verkündigungsdienste, die Jesus eingeführt hat und was sie zu tun haben. Die einen zu Aposteln. Die Apostel bestanden aus 2 Gruppen. Einmal haben wir die 13 oder 14 Apostel, 12, die Jesus hatte, und dann kommen noch Jakobus, der Bruder des Herrn, und später Paulus hinzu. Das sind solche, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen und die das Fundament des Wortes Gottes in dieser Welt gelegt haben. Und auf diesem Fundament dürfen wir heute bauen. Diese Apostel gibt es nicht mehr, diese Art Apostel gibt es nicht mehr. Aber es waren auch andere, die Apostel genannt wurden, und die nennen wir heute Missionare. Und auch solche hat Jesus eingesetzt. Missionare, andere zu Propheten oder Verkündiger des Wortes Gottes, andere zu Evangelisten, besonders dort, wo Unbekehrte sind, andere zu Hirten und Lehrern in der Gemeinde. Zwecks und wozu sind sie eingerichtet? Wozu sind die Hirten an einer Gemeinde da? Um die Heiligen zuzurüsten, damit diese den Dienst tun. Die Prediger, die Verkündiger, die Hirten, die Lehrer in der Gemeinde sollen die anderen Brüder und Schwestern zurüsten für das Werk des Dienstes. Der Dienst ist ein Werk, eine Arbeit, die zu verrichten ist. Und wozu dieser Dienst, wozu führt er? Damit die Gemeinde gebaut wird, innerlich, inwendig, jeder soll wachsen in das Ebenbild Jesu Christi hinein Und äußerlich, die Bausteine sollen vermehrt werden, es sollen noch andere hinzugeführt werden. Innerlich und äußerlich soll die Gemeinde gebaut werden. Und dazu soll jeder Christ in der Gemeinde beitragen. Aber die Hirten und Lehrer sollen diese anweisen mit ihrer Begabung. Gott hat der Gemeinde Personen geschenkt, begabte Personen, damit sie den anderen helfen, mit ihren Gaben umzugehen. Paulus sagt, jeder Einzelne hat eine Begabung, eine geistliche. Und wo führt das hin? Bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens, also Einmütigkeit. In 1. Korinther 12 nimmt Paulus sich viel Zeit, um zu zeigen, dass diese Gnadengaben zur Einmütigkeit führen sollen, nicht zur Trennung, wie das heute unter diesem Thema geschieht, und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, ihn sollen wir erkennen, zu einem erwachsenen Manne, jeder von uns soll heranreifen, zum Größenmaße der Fülle Christi, ihm sollen wir ähnlich werden, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen wie von Wellen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Wir sollen gefestigt sein im Wort Gottes durch die Betrügerei der Menschen, durch Verschlagenheit hin zu mit List ersonnenem Irrweg. Indem wir aber wahrhaftig sind in Liebe, merken Sie, Licht und Liebe, wie Johannes das sagt, im ersten Evangelium, im ersten Johannesbrief, die müssen gepaart sein, Licht oder Heiligkeit und Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit, die müssen immer in Gleichgewicht vorhanden sein. Wahrhaftig in Liebe, nicht wahrhaftig ohne Liebe, nicht Liebe ohne Wahrhaftigkeit. Die Wahrheit in der Liebe. Indem wir aber wahrhaftig sind in Liebe, wir in allem heranwachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib sich selbst baut. In Liebe. Ich habe den letzten Teil des Verses vorweggenommen, denn das ist das Ziel dieses Satzes. Indem der ganze oder von Jesus aus wächst der ganze Leib, mittels der Fähigkeiten eines jeden Christen, eines jeden Gliedes. Aber unter welchen Umständen? Wohl zusammengegliedert und zusammen verbunden durch jedes Gelenk. Was ist ein Gelenk im Leib Jesu? Das ist der Punkt, wo sie einander begegnen. Da ist ein Gelenk zwischen ihnen beiden. Da ist das nächste Gelenk. Da das nächste, da. Und wo immer wir uns treffen, ist Gelegenheit, einen Einfluss auszuüben für Jesus auf den anderen. Wo immer, und das wechselt sich ja ab, einmal begegnen wir einem anderen, mal wieder einem anderen. Und überall, wo Gelenk entsteht, wo Begegnung vorhanden ist, da dient jeder dem anderen mit seinen entsprechenden Fähigkeiten, die Jesus ihm gegeben hat. Durch jedes Gelenk verbunden, jedes Gelenk als ein Darreichendes. Jeder von uns dient dem anderen, reicht dar. Nach dem Wirken eines Teils in Maße. Natürlich in seinem eigenen Maße. Ich wirke nach meinem Maß, sie wirken nach ihrem Maß. Und so sich das Wachstum des Leibes bewirkt. Die Gemeinde selbst trägt zu ihrem Wachstum bei, aber alles kommt von Jesus, vom Haupt, von dort her gesteuert. Und von dort kommen die Quellen, die Energien, so dass er sich selbst baut, der Leib baut sich selbst in Liebe. Das ist eine schöne, das ist ein schönes Öl, nicht wahr? Die Liebe als das Mittel, der Saft, in dem alles geschehen darf. Das ist nicht willkürlich gewählt, diese Liebe, im Gegensatz zu etwas anderem, Atmosphäre oder was immer es sein könnte. Nein. Liebe ist das Höchste, das Gott immer wollte. Das ist das Herz des Evangeliums. Dafür starb Jesus, damit wir Gott lieben könnten, mit ihm versöhnt würden und damit wir miteinander versöhnt würden. Das ist die Substanz unserer Beziehung zu Jesus Christus. Und das fördern die Gnadengaben. Ich will heute Abend dieses Thema Gnadengaben besprechen unter vier Gesichtspunkte. Aber dazwischen, also in der Mitte, zuerst will ich zwei Gesichtspunkte nennen und dann später nochmal zwei, aber dazwischen will ich einen Exkurs machen. Wissen Sie, was ein Exkurs ist? Das ist ein kleiner, manchmal auch ein größerer Ausflug. Wir verlassen also den Rhythmus und tun etwas anderes, weil das wichtig ist für das, was wir eben getan haben. Das Thema lautet ja im Lichte der charismatischen Bewegung. Ich soll etwas dazu sagen, was das ist und wie das da aussieht. Und wie es sich dort verhält mit diesem Thema Gnadengabe. Also zuerst will ich vom Wesen der Gnadengaben sprechen. Ich will also Fundament legen und euch erklären, was das ist. Und zweitens will ich grundsätzlich weitersagen, wie Gnadengaben mitgeteilt werden. Von der Mitteilung will ich sprechen. Sie kommen, haben wir eben gehört, von Jesus Christus oben. Und wie werden sie hier verteilt? Und was geschieht dann? Was ist das mit der Mitteilung? Dazwischen kommt dann, oder darauf folgt dann dieser Exkurs zu den Abweichungen in unserer Zeit. Und dann folgen noch zwei Gesichtspunkte. Da will ich über die einzelnen Gnadengaben etwas sagen. Ich will sie versuchen aufzuzählen. Ich habe versucht, sie zu sammeln in der Heiligen Schrift und will sie alle nennen, aber nicht zu allen etwas sagen, auch nicht gleich viel. Es würde zu lang dauern. Ich könnte eine ganze Woche und dann würden wir immer noch nicht durch sein. Ich habe eine Woche zu diesem Thema gesprochen, aber wir müssen heute Abend wählen. Und das Letzte über die Tätigkeit mit den Gnadengaben. Wie werden sie gebraucht? Wie sieht das aus, wenn sie gebraucht werden? Ich glaube, das wäre ein geeigneter Schluss. Also fangen wir mit dem Wesen der Gnadengaben an. Was sind Gnadengaben? Zuerst der Begriff und dann einige Eigenschaften. Also zuerst das Wort, der Begriff selbst und dann, was kann man über diese Gnadengaben sagen? Der Begriff Gnadengabe übersetzt ein griechisches Wort, das lautet Charisma. Im deutschen Wort haben wir das Wort Gnade. Wir haben eigentlich zwei Wörter, die zusammengebaut sind, Gnadengabe. Das griechische Wort bedeutet fast genau das und Gnadengabe ist die beste Übersetzung. Das griechische Wort besteht auch aus zwei Elementen. Das erste Element ist ein Wort, Charis, und das ist das griechische Wort für Gnade, verwandt mit dem Wort Freude und Dank. Charis ist das Angenehme, das grundsätzlich Freude bringende, wird also in sehr verschiedener Weise und Hinsicht gebraucht. Es ist die Gunst, die wir einem anderen zeigen, besonders jemandem, der in Not ist vielleicht. Gott erweist uns diese Gunst und das bringt uns Freude, wenn wir seine Gunst, seine Liebe erleben, seine Gnade. Und wenn die Silbe ma hinzugezogen wird, charis ma, dann wird diese charis selbstständig. Das heißt, wir haben jetzt etwas im Raum, gleichsam Gegenständliches, nicht konkret, aber doch etwas, worüber wir sprechen können. Gnade ist ja nämlich nicht eine Sache, die man irgendwie fassen könnte. Das ist eine Haltung, Liebe, die eine Person einnimmt, eine Einstellung, die eine Person einnimmt. Aber wenn wir Charisma sagen, dann haben wir eine Gabe. Das heißt, in seiner Liebe schenkt Gott einem Menschen eine Begabung aus Gnade und zum Lob seiner Gnade. Wie ist es nun, dass das Wort Geistesgabe an dieser Stelle reingekommen ist? Und was ist der Unterschied zwischen Gnadengabe und Geistesgabe? Oder ist da überhaupt ein Unterschied? Meistens gebraucht man heute wohl schon den Begriff Geistesgabe. Das ist eigentlich unglücklich gelaufen. Und es tut mir leid, etwas darüber sagen zu müssen, aber vielleicht kann es eine Hilfe sein. Das Wort Geistesgabe steht eigentlich nicht so in der Bibel. Es steht in unseren Übersetzungen, aber unsere Übersetzungen sind ja nicht immer ganz richtig. Geistesgabe ist eine unglückliche Heirat und ist ein Wort, das gebraucht wird, um zwei verschiedene Wörter im Griechischen zu übersetzen. Und diese beiden Wörter haben wir in 1. Korinther 12, aus dem vorhin gelesen wurde. Das Wort Charisma oder in der Mehrzahl Charismata kommt in Vers 4 vor. Viele Gaben, das heißt viele Gnadengaben. Ein Heiliger Geist. Vers 5, mancherlei Dienst, nur ein Aufseher, nur ein Herr, der Herr Jesus. Viele Wirkungen, dynamische Wirkungen, Auswirkungen, Frucht, nur ein Vater im Himmel, der alles übersieht, überschaut und von dem aus alles ausgeht. Gnadengaben. Aber in Vers 1 haben wir ein anderes Wort. Vielleicht wollen Sie, will ein oder andere seine Übersetzung mal kontrollieren. In Vers 1 liest man schnell in einer Übersetzung das Wort Geistesgabe. Aber dort steht nicht Geistesgabe im Grundtext. Dort steht das Wort die Geistlichen. Und wer schon etwas länger in Westdeutschland war, der wird vielleicht jetzt denken, ah ja, das sind ja die Pfarrer der evangelischen Kirche oder der katholischen. Die heißen ja Geistliche. Nein, es gab damals keine katholische Kirche, auch keine evangelische. Und es gab auch keine Geistlichen in diesem Sinne. Männer, die also Theologen waren und Pfarrer waren. Die Geistlichen ist ein sehr großes Gebiet und dazu gehört auch Satan, weil er ein Geist ist. Alles, was Geist ist, ist geistlich. Das heißt, es hat mit der Geisteswelt zu tun. Nicht alles, was geistlich ist, ist gut. Satan ist böse. Er ist der geistlich Böse. Wir haben uns daran gewöhnt, geistlich anstelle von gut zu gebrauchen. Das ist nicht geistlich, sagt jemand. So wie du isst da mit dem Löffel oder so wie du dich benimmst, du lachst immer ja. Das ist nicht geistlich, du müsstest etwas ernster sein und so weiter. Wir gebrauchen das, um das Richtige in unseren Augen zum Ausdruck zu bringen. Aber das ist nicht, was das Wort in der Bibel meint. Geistlich ist, kann gut oder böse sein. Es bedeutet nur, dass wir hier es mit einem Geist zu tun haben, mit einer unsichtbaren Person, sei das Gott, die Engel, der Heilige Geist, oder verstorbene Menschen oder Dämonen, was immer. Das sind alles Geister und das ist die geistliche Welt. Und das Wort in 1. Korinther 12, Vers 1 und auch in 1. Korinther 14, Vers 1 ist die Geistlichen. Was sind das für geistliche Dinge, über die Paulus hier sprechen will? Das sind Ereignisse, um die Gnadengaben. Ganz spezielle Ereignisse. Nicht alle Gnadengaben führen zu solchen Ereignissen. Nur einige. Aber damit Paulus erklären kann, wie es um diese einigen geistlichen Erscheinungen, wie es darum bestellt ist, damit er ihnen helfen kann, das zu verstehen und damit sie einen rechten Kurs einschlagen können, muss er das größere Thema aufgreifen, Gnadengabe. Gnadengabe ist also das große Thema und die Geistlichen, das ist ein Thema innerhalb dieses Themas, aber kann auch andere Gebiete beinhalten. Also ein Teil der Gnadengaben kann sich mit den geistlichen Dingen befassen, aber es gibt noch andere geistliche Dinge außerhalb dem Thema, des Themas Gnadengabe. Also von dort her ist das Wort Geistesgabe etwas unglücklich, auch wie ich schon gesagt habe, weil diese Gnadengaben ja nicht nur vom Heiligen Geist kommen. Wir haben es ja nicht nur mit dem Geist an dieser Stelle zu tun. Und das ist eigentlich das Betrübende in der Gemeinde Jesu, dass wir bei diesem Thema einen Drittel Gott haben. Und man hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass bei diesem Thema wir den ganzen dreieinigen Gott vor Augen haben sollten. Es ist der Vater, 1. Korinther 12, Vers 28, Gott hat in der Gemeinde gegeben. Was? Diese Gnadengaben. Und dann nennt er die Personen, die sie tragen. Epheser 4, Jesus Christus hat gegeben. Sie sind seine Gaben, sie sind seine Frucht. Der Vater wirkt durch den Sohn, der Sohn wirkt durch den Heiligen Geist. Und der Geist gibt sie natürlich hier in der Gemeinde, weil er in der Gemeinde hier wohnt, aber auf Befehl des Herrn und auf Anleitung des Vaters. So sind sie in der Tat Gaben des Geistes, aber nicht nur, weshalb wir also eine andere Bezeichnung vorziehen. Genug davon. Einige Eigenschaften von Gnadengaben, damit wir sie besser verstehen. Gnadengaben sind eigentlich eine Form von Gnade, wie ich das schon versuchte zu erklären anhand des Begriffes, des Wortes. Sie sind Ausdruck der Liebe, der Gnade Gottes. Gnade ist ein Ausdruck der Liebe Gottes und Gnadengaben sind ein Ausdruck der Gnade Gottes. Sie sind also ein Zeichen der Liebe Gottes. Paulus sagt, eine Gnadengabe ist wie eine Hand oder eine Nase oder ein Ohr am Leib. Jedes Glied hat seinen Platz und kann etwas. Und wenn jemand ein Christ ist, dann hat er nicht nur einen Platz am Leib Jesu, dann kann er etwas. Dann ist er wie ein Fuß und er kann etwas. Mit der Gnade Gottes, die uns hier gegeben ist, können wir etwas tun. Jeder von uns. Und wenn wir nichts tun können, dann sind wir tot. Eine Hand, die erstorben ist, die hängt einfach so. Und das ist traurig, wenn man das sieht. Einige Leute sind gelähmt, die können nicht. Wenn wir nichts können, dann ist etwas nicht in Ordnung. Aber als lebendige Christen sind wir versehen mit einer Möglichkeit, etwas für Jesus zu tun. Das ist Gnadengabe, ein Können. Und dann sagt Paulus in Römer Kapitel 12, ich glaube, ich habe schon in diesen Tagen etwas darüber gesagt, in Römer Kapitel 12 sagt Paulus, dass eine Gnadengabe ein Maß des Vertrauens ist. Ich kann etwas und das gibt mir Vertrauen. Das Mädchen, das vorhin am Klavier gespielt hat, meint, sie kann spielen. Sie hat recht, nicht wahr? Wenn ich nicht dächte, ich könnte sprechen, wäre ich nicht nach Schwäbisch Gmünd gekommen, wäre nicht auf diese Kanzel getreten. Und wenn Bruder Bayer nicht von der Überzeugung wäre, er könnte leiten, dann hätte er nie dieses Amt angenommen. Das ist einfach eine sachliche Feststellung. Wer singen kann, der weiß das. Und er tut das dann. Und wer Klavier spielen kann, der weiß das und tut das. Und wer eine Gnadengabe hat, der kann etwas und das gibt ihm etwas Vertrauen. Nur, sagt Paulus, pass auf, geh nicht über dein Maß von Gnadengabe hinaus und maße dir nicht etwas zu, das du nicht kannst. Überhebe dich nicht, auch nicht wegen der Gnadengabe. Denke nicht, wenn du leiten kannst oder sprechen kannst oder spielen kannst, dass du daher etwas bist. Das ist alles Gnade. Also daher die Ermahnung in Vers 3, niemand erhebe sich über sein Maß. Aber es ist ein Maß des Könnens und ein Maß des Vertrauens, das aber von Gott geschenkt ist und von ihm immer abhängig bleibt. Und dann habe ich etwas Interessantes gefunden in Bezug auf die Gnadengaben. Fast alle, scheint mir, sind eine Art Vergrößerung von etwas, das wir alle haben. Mir wurde eine neue Übersetzung des Römerbriefes kürzlich zugeschickt. Und dann habe ich darin angefangen zu lesen. Mich interessieren Übersetzungen. Und jetzt habe ich in Römer 1 angefangen zu lesen. Und da lese ich in Vers 5 und werde ein bisschen stutzig. Ich denke, so steht's nicht im Text. Was steht denn in Römer 1, Vers 5? Ich glaube, es ist Vers 5. In Vers 1 steht, Paulus sagt, ich bin ein Apostel. In Vers 5 steht, wir sind Apostel. Nicht ich, wir. Wer sind wir? Wir sind Paulus und seine Leser. In Römer 1, Vers 5. Paulus schreibt zu den Lesern und sagt, ich und ihr, wir haben Apostelschaft. Was ist Apostelschaft? Missionsauftrag. Ganz einfach. Schade, dass wir das Wort nicht in unserer Sprache haben. Apostelschaft heißt Missionsauftrag. Aber wir haben nicht nur Missionsauftrag. Was steht zuvor? Bruder Bayer, du hast es da. Gnade. Wir haben Gnade und Apostelschaft. Haben Sie Gnade empfangen von Jesus? Vergebung der Sünden? Das haben wir alle. Sind Sie Missionar? Ja. Wenn Sie Vergebung haben, sind Sie Missionar. Wir haben beides, Gnade und Missionsauftrag. Jeder Christ ein Missionar, jeder Nichtchrist ein Missionsfeld. Ist das klar? Deutlicher hätte es nicht gesagt werden können. Das ist ein Zitat, das ich eben gebracht habe. Jeder Christ ein Missionar, und doch ist nicht jeder Christ ein Missionar. Jeder Christ ist Missionar und jeder Christ ist aber nicht Missionar. Was heißt das? Ist das ein Widerspruch? Nein. Das eine Mal habe ich Missionar im allgemeinen Sinne gebraucht, wie das bei jedem Christen der Fall ist. Jeder von uns hat einen evangelistischen Auftrag. Und wir müssen uns da finden, wo mein Beitrag ist in diesem großen Missionsauftrag. Aber das andere Mal habe ich das Wort Missionar in einem engeren Sinne gebraucht. Und so ist es mit der Gnadengabe des Helfens. Soll jeder Christ helfen? Ja. Aber helfen ist noch eine besondere Gnadengabe, die nicht alle haben. Wenn wir jetzt eine Linie ziehen würden und so kleine Erhöhungen machen würden auf dieser Linie, dann hätten wir da eine Liste von dem, was jeder von uns hat. Jeder von uns hat eine ganze Menge in Jesus. Aber wenn wir an die Gnadengaben denken, dann sagen wir uns, einige von diesen sind Erhöhungen. Ich habe dies in vermehrtem Maß, in vergrößertem, verstärktem Maße. Der eine ist wirklich Missionar, nicht wie die anderen. Jeder von uns ist es, aber der eine tut das vollzeitlich. Das ist sein, er ist die Hand als Missionar. Und der andere ist Helfer. Das ist seine Berufung in Jesus Christus. Überall, wo er hinkommt, ist er ein Helfer. Und der andere ist ein Verkündiger, ein Lehrer oder was immer es noch sein mag. Gnadengaben sind also Verstärkungen von Begabung oder Gaben, die jeder von uns eigentlich hat. Kommen wir nun zu dem Thema Mitteilung. Das heißt, ich will hier die Frage beantworten, von wem kommen die Gnadengaben? Wem werden sie gegeben? Und unter welchen Umständen? Wie sieht das aus mit dem Empfang der Gnadengaben? Das ist eine wichtige Seite dieses Themas. Von wem kommen Gnadengaben? Haben Sie schon einmal ein Bild gesehen, wo Christen einander die Hand reichen? Das kann eine gute Sache sein. Das kann aber rein sentimental sein. Meistens ist das so. Ich halte nicht viel davon. Oder wenn man Bilder sieht, wo man einander die Hand auf die Schulter legt und dann betet man. Ich weiß, das soll ein Zeichen der Einheit sein. Aber heute steht der körperliche Kontakt sehr stark im Zeichen von Erlebnissen. Man will geistliche Erlebnisse haben und das will man mit körperlichem Kontakt zum Ausdruck bringen. Und das geht viel zu weit. Und das birgt Gefahren. Dazu gehört auch, dass man der Auffassung ist, dass der Heilige Geist wie ein Strom ist, der durch uns fließt. Aber im Grunde ist das kein biblischer Gedanke. Das ist eigentlich ein spiritistischer Gedanke, verbrämt. Der hat ein christliches Gesicht angenommen, ist aber gefährlich. Wir sollten also vorsichtig sein mit körperlichen Berührungen. Wir wissen ja nicht, mit wem wir es zu tun haben. Das heißt, die göttlichen Gaben werden nicht so über Menschen weitergegeben, wie man das oft denkt. Auch nicht aufgrund von Johannes 7, wo Jesus verheißt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann ist eine allgemeine Erklärung. Das heißt, wenn ich den Heiligen Geist habe und das Heil, dann fließt dieser Heilige Geist, beziehungsweise fließt etwas aus meinem Leben, strahlt etwas aus meinem Leben, zu anderen hin. Aber passen wir auf, lesen wir genau. Jesus hat gesagt, wie die Schrift sagt. Und das hatte die Schrift nicht gesagt. Was sagte denn die Schrift? Die Schrift sagte, und es gibt nur einen Text, wenn man ihn so übersetzt, wie das allgemein übersetzt wird, dann gibt es nur einen Text, der hier angeführt werden kann. Ich weiß um die verschiedenen Auslegungen, aber ich will Sie jetzt nicht damit bemühen. Jesaja Kapitel 58 dürfte es sein. Wenn du, und dann steht geschrieben, unter welchen Voraussetzungen, wenn man also als Israelit gehorsam ist, den Willen Gottes tut, im Gesetz gehorsam ist, wenn man also ein Herz hat, das mit Jahwe, dem Gott Israels, versöhnt ist und in Ordnung ist, dann wirst du ein Garten sein. Dann wirst du ein bewässerter Garten sein. Wenn ein Garten eine Quelle hat oder einen Brunnen hat, für wen ist der Brunnen da? Für den Garten, nicht für die Straße, die da nebenher läuft. Nicht für die Nachbarn, die da abzapfen durften oder möchten. Der Brunnen, die Quelle, ist für den Garten. Und Johannes 7 läuft parallel mit Johannes 4, ist nicht eine Erweiterung, wie Ausleger das oft sagen, sondern ist eine parallele Aussage zu Kapitel 4, wo Jesus dasselbe sagt. Wenn du, sagt er zur samaritanischen Frau dort, wenn du mich als Messias annimmst, wenn du an mich glaubst, dann wird in dir ein Brunnen sein, sodass du keinen Durst mehr hast. Dieser Brunnen ist nicht für die Leute in Samarien, der ist für diese arme Frau. Ja, und die anderen, die sollen auch zu Jesus kommen. Jesus ist die Quelle, nicht ein Mensch. Jesus ist die Quelle. Und jeder von uns holt nur von Jesus. Und niemand von uns ist so ein Kanal, gleichsam wie man das meint. Wir sind Segenskanäle, durch die der Herr arbeitet. Aber passen wir auf, dass wir nicht zu weit gehen. Heiliger Geist und Gnadengaben sind Gaben unseres erhöhten Herrn, die er individuell jedem von sich ausgibt und die wir nicht weitergeben können. Wir sind nicht zweite Christus oder Christusse zweiter Klasse. Niemand von uns darf hier den Gott spielen wollen. Jesus wirkt in uns und durch uns, das ist klar. Aber wir können niemandem das geben, was Jesus nur geben kann. Quelle der Gnadengaben sind also die drei in Gott, der dreieinige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater wirkt durch den Sohn, der Sohn durch den Heiligen Geist. Und von ihm bekommen wir diese Geschenke zum Lob seiner Gnade. Wer empfängt nun die Gnadengaben? Nun, die Bibel sagt uns, dass nur Gläubige Gnadengaben empfangen. Wenn Paulus darüber spricht, dann sagt er in 1. Korinther 12, Vers 28, Gott hat in der Gemeinde, nicht in der Welt. Viele Menschen sind sehr begabt in der Welt, aber das sind nicht Gnadengaben. Gnadengaben sind Besitz von nur Christen. Nur Christen haben Gnadengaben, keine anderen Menschen. Das ist ein Vorrecht. Wir sind begabt worden von unserem erhöhten Herrn. Nur Gläubige genießen dieses Vorrecht. Aber auf der anderen Seite dürfen wir sagen, alle Gläubigen, jedem Einzelnen betont, von uns ist diese Gnade gegeben als Gabe. Ein Geschenk, um zum Lob seiner Gnade zu leben. Wann empfängt man Gnadengabe und wie? Nun, wenn Paulus sagt, jedem Einzelnen von uns, dann heißt das, dass mit dem Kommen zu Jesus, damit, dass wir dorthin kamen, wo wir zu diesen Uns gehören. Wer sind die Uns? Jedem Einzelnen von uns, das ist Paulus. Und Kapitel 1, an wen ist der Brief geschrieben? An die Heiligen in Ephesus. Die, die Gott zugeordnet sind, die, die im Heil stehen, die, die gläubig sind, die treu sind, die also dabei sind, im Heil stehen, in der Gnade stehen, die haben alle Gnadengabe empfangen, jedem Einzelnen von uns. Aber nur diese, nur wer in Christus ist, mit dem Kommen zu Jesus bekommen wir sie und als solche haben wir sie. Das heißt nicht, dass man nicht später noch zusätzlich Gnadengaben bekommen könnte. Wie denn? Nun, zum Beispiel durch das Gebet. Paulus sagt, man darf streben nach Gnadengaben. Ja, aber wo soll ich sie bekommen? Ja, wer gibt sie? Jesus gibt sie. Gott der Vater gibt sie mit dem Heiligen Geist. Wenn ich also Gnadengaben haben möchte, dann bete ich. Ich wende mich zu Gott und das nennen wir beten. Ich gehe also zu dem Brunnen, wo sie zu holen sind. Zum Himmel. Ich melde mich dort. Herr, ich habe hier einen Auftrag und ich meine, der kommt von dir. Kannst du mir die Fähigkeit dazu geben, diesen Auftrag zu erfüllen? Gern, sagt der Herr Jesus. Er war es ja, der den Auftrag gab und er hat mich da so ein bisschen wie ein Fisch hier geholt, ja, gelockt. Auf Gebet hin können wir also zusätzliche Gnadengaben bekommen. Nun muss man vorsichtig sein. Ich bestimme ja nicht, was ich vom Herrn bekomme. Das bestimmt er. Wie ein Kind im Hause darf ich bitten, aber ob es gegeben wird, das muss ich dem Herrn überlassen. Das macht Paulus hier sehr deutlich. Das ist, was aber nicht so deutlich ist in manchen Kreisen heute. Die meinen, man würde darüber verfügen. Es muss noch hinzugefügt werden, dass diese Gnadengaben nur in begrenzter Zahl gegeben werden. Niemand von uns hat alle. Das wird später wohl deutlich werden, wenn ich sie anfange aufzuzählen. Es wäre unmöglich. Denn einige Gnadengaben widersprechen anderen. Und es ist nicht möglich, beide auch zu gleicher Zeit zu haben. Aber wir können mehr oder weniger haben. Jeder von uns hat einige. Jeder hat einige. Nicht nur eine. Das werden Sie auch bald erfahren, wenn ich sie anfange aufzuzählen. Manchmal sagt man, Voraussetzung für den Empfang von Geistesgaben oder Gnadengaben sei Glaube. Wenn wir nur glauben würden, dann könnten wir sie bekommen. Die Bibel sagt nein. Natürlich muss ich glauben, wenn ich bitte. Aber in diesem Fall kann ich nicht glauben, weil ich nicht weiß. Beachten Sie, wir können nur glauben, was wir wissen. Ist das, was Sie auch gelernt haben? Als ich das mal in einem Studentenkreis sagte, auf einer Studentenfreizeit, da waren Sie verblüfft. Sie waren typische Deutsche, die hier in Deutschland aufgewachsen waren, wo Glauben eigentlich Zweifeln bedeutet. Ich weiß nicht, aber ich glaube es eben. Ja. Das ist nicht biblischer Glaube. In der Bibel, wenn man glaubt, dann ist man überzeugt. Das griechische Wort heißt pistis. Das heißt Überzeugung. Unter anderem. Das heißt, ich muss erst Information haben, Grund haben, aufgrund wovon ich glauben darf. Und Gott liefert mir diese Auskunft. Wenn Jesus will, dass seine Jünger glauben, dass er von den Toten auferstanden ist, was tut er? Er versteckt sich nicht und sagt, ich bin hier im Himmel. Aber glaubt mir, ich bin auferstanden. Ja, wie sollen sie das wissen? Nein, er stellt sich. Hier bin ich. Er zeigt sich. Ihr dürft mich anfassen. Hier sind die Nägelmale. Und er lächelt fast mit Freude. Erwartet er den Glauben der Jünger. Und sie freuen sich natürlich unbändig, dass er da ist. Habt ihr etwas Brot da? Ja, wir haben Brot und Fisch. Hat er gegessen? Warum? Weil er um ihre Schwierigkeit weiß. Sie dachten, na, vielleicht trügen uns die Augen. Vielleicht ist das nur ein Phantom, ein Gesicht, ein Geist. Aber nicht etwas Greifbares. Ich kann essen, ich habe einen Magen, ich kann verdauen. Ich bin leibhaftig auferstanden. Fühlt mich hier. Dann wurden sie überzeugt. Er hat sich große Mühe gegeben, sagen die schriftlichen Schreiber, die biblischen Schreiber. Durch viele, viele Beweise hat er ihren Glauben gestärkt. Schaut einmal, ich bin wirklich auferstanden. Und dann konnten sie am Pfingsttage auftreten und sagen, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Wir sind Zeugen davon. Und jetzt waren sie überzeugt davon. Wenn ich glauben will, muss ich Grund haben zum Glauben. Ich darf nicht einfach in die Luft greifen und dann sagen, ich glaube. Oder wie eine geistliche Pumpe, ja, ich muss einfach glauben, dann raffe ich mich auf dazu. Ja, was sollen Sie glauben? Aufgrund wovon? Wenn Sie sich selbst überzeugen wollen, dann wird das eine Luftblase sein. Und seien Sie nicht enttäuscht und überrascht, wenn das alles platzt. Und so platzt manches in der charismatischen Bewegung, weil das alles aufgepumpter, selbstgemachter Glaube ist. Die Bibel sagt, ich darf beten, aber ich muss, so wie Jesus, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. So wie er will, der Heilige Geist will, sagt Paulus, nicht wie wir wollen. Nie, so viel ich weiß, werden Gnadengaben auf Glauben hin verheißen. Denn Glaube wird sehr vorsichtig gebraucht, dort, wo wir Grund haben zu erwarten. Wenn jemand zu Jesus kommen will, dann darf er das. Jesus ist gestorben und da ist nichts dazwischen. Er sagt, wenn du glaubst, du darfst annehmen. Aber es gibt einige Dinge, die Gott nicht gibt, ohne weiteres. Ob ich glaube oder nicht, das hat nichts damit zu tun. Das ist seine Führung. Dinge, die er versprochen hat, die darf ich im Glauben annehmen. Aber was er nicht ohne weiteres versprochen hat, kann ich nicht im Glauben nehmen, weil ich nicht weiß, ob er es mir geben will. Ich muss warten, ob es ihm gefällt, mir das zu geben. Die Zugehörigkeit zu Christus ist die Grundlage und dann ist es der Wille Gottes, der hier entscheidet. Noch etwas auf diesem Gebiet, die Tür zur Gnadengabe ist auch kein Erlebnis, wie man das oft wähnt. Gnadengaben werden nicht mittels eines Erlebnisses gegeben. Das läuft sehr still vonstatten. Wie sie eine Begabung bekommen, ja, das merkt man kaum. Wenn das eine irdische Begabung ist, dann übt man sich darin, dann merkt man, das kann wachsen und so weiter. Aber eine geistliche Gnadengabe, die ist nicht so fassbar. Das ist ein Missverständnis. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber es ist nun einmal so. Manchmal fragt man, kann man eine Gnadengabe bekommen durch Handauflegung? War das nicht bei Paulus und Timotheus so? Nun, ich möchte das nicht ganz abstreiten, aber ich habe meine großen Bedenken hier. Es ist sehr interessant, wie das da verlief bei Timotheus mit seiner Gnadengabe. Paulus sagt, belebe die Gnadengabe, die in dir ist, durch meine Handauflegung. Aber wer legte Timotheus die Hände auf, als er als Missionar ordiniert wurde, das heißt eingesegnet wurde, als man ihn gehen ließ aus der Gemeinde, dort Lystra oder Derbe. Paulus wollte, dass er mit ihm ziehe. Und die Ältesten in der Gemeinde haben sich versammelt, wahrscheinlich war die ganze Gemeinde da. Und dann hat man Timotheus die Hände aufgelegt. Und das war schön so. Sie haben sich mit ihm identifiziert. Aber Paulus sagt, du hast bei der Gelegenheit eine Gnadengabe bekommen. Wer weiß das? Das weiß nur Paulus. Warum? Weil er ein Prophet ist. Weil er ein Apostel Jesu Christi ist, der unmittelbar Sprachrohr und Instrument des Erhöhten ist, wie kein Missionar es seitdem ist oder kein Christ. Petrus, Johannes, die ersten Apostel, die konnten im Namen Jesu handeln, heilen und so weiter. Sie waren gleichsam eine Verlängerung von Christus. Und Timotheus bekommt eine Gnadengabe. Ich will nicht sagen, dass auf Antwort des Gebetes
anlässlich einer Handauflegung. Aber dann ist es nicht die Handauflegung, sondern dann ist es Gott, der ein Gebet erhört. Wir müssen sehr sorgfältig hier denken. Niemand verfügt also über Gnadengaben und wir könnten niemandem vorwerfen, dass er etwas vermisst aus seiner Schuld. Ob wir Gnadengaben haben, individuell oder auch als Gemeinde, das ist nicht unsere Schuld. Wir haben, was wir haben, und dafür ist Jesus Christus verantwortlich und der Heilige Geist. Aber heute bürdet man Christen ein Schuldgefühl auf. Sie haben nicht, es geschieht nichts bei euch, weil ihr nicht diese Begabungen habt. Und ihr müsstet diese Begabungen haben. Wer sagt uns das? Diese Leute. Aber verkehrt sagen sie das. Die Bibel spricht nicht so. Auch nicht die Gemeinde in Korinth muss alle Gnadengaben gehabt haben. In den Gnadengaben, die sie hatte, blieben sie nicht zurück. In keiner von denen, die sie hatten. Aber es steht nicht geschrieben, dass sie alle Gnadengaben hatten. Und keine Gemeinde muss alle Gnadengaben haben. Wozu denn? Etwas über die Erwartung von Gnadengaben. Ich habe schon etwas angedeutet. Wenn wir jetzt alle Gnadengaben als Liste vor uns hätten, mit welchen Gnadengaben dürften wir eigentlich heute noch rechnen, dass Jesus sie geben würde? Wir wissen nicht, wer sie bekäme, aber mit welchen dürfte man rechnen, dass sie heute vorhanden seien? Wie viele von diesen Gnadengaben dürften wir heute eigentlich erwarten in der Gemeinde Jesu? Überall, nicht überall, ich meine jetzt in der Gemeinde Jesu heute. Gibt es Gnadengaben, die heute nicht mehr verteilt werden? Und welche wären das? Hierüber möchte ich etwas sagen. Oder wie lange bleiben die Gnadengaben, oder wenn man will, Geistesgaben, die Gaben, die der Heilige Geist gab damals, wie lange bleiben solche Gnadengaben im Raum hier in der Welt? Im Allgemeinen bleiben die Gnadengaben in der Welt und in der Gemeinde Jesu Christi, bis Jesus kommt. Bis Jesus wiederkommt. Die Evangeliumsbotschaft, die Paulus verkündet, diese hat er überall verkündet, aber diese Botschaft hat nicht immer dieselbe Form angenommen. Die Auswirkungen sind nicht immer verschieden gewesen und in seinen Briefen sagt auch Paulus nicht immer dasselbe. Die Botschaft ist grundsätzlich dieselbe, aber es fällt auf, dass einiges mit den Briefen sich ändert. Als Paulus in Ephesus war, schrieb er einen Brief nach Korinth. Und in diesem Brief an Korinth, in diesem ersten Brief, werden Gnadengaben erwähnt. Und es kommen dort Gnadengaben vor, die Wunder auslösen. Später kam Paulus nach Korinth. Und von Korinth aus schrieb er einen Brief nach Rom. Aber in dem Brief, obwohl er dasselbe Thema aufgreift und in einiger Ausführlichkeit bespricht, nicht allzu stark, aber doch haben wir hier eine sehr wichtige Stelle für unser Thema, Gnadengaben. Dennoch erwähnt er die Gnadengaben, mit denen Wunder getan werden, nicht mehr. Es fällt auch auf, dass in anderen Briefen dieses Thema nicht so da ist. Es fällt auf, dass das Thema Wunder zurückgeht. Und die Gemeinde Jesu hat festgestellt, dass das Übernatürliche im Raum des Natürlichen nicht mehr so war wie in der ganz ersten Zeit. Selbst der Hebräerschreiber, wenn er über dieses Thema schreibt, spricht in der Vergangenheitsform. Er sagt, wir sollten auf Jesus hören, der uns das Wort Gottes gegeben hat. Jesus hat diese Botschaft von die wir überkommen haben, die hat er anderen weitergegeben. Diese Boten von Jesus haben die Botschaft, die sie von Jesus bekamen, uns weitergegeben. Wir haben also drei Reihen von Verkündigern. Jesus, seine Boten und der Hebräerschreiber, der jetzt diesen Brief schreibt an andere. Jesus verkündet, er ist der Erste, sagt der Schreiber. Dann seine Boten und er verkündet. Und jetzt sagt er Folgendes. Als die Boten von Jesus das Wort Gottes verkündeten, dann haben sie Übernatürliches geleistet. Das heißt, Gott bestätigte ihre Botschaft. Warum? Damit die Leute sehen sollten, diese Botschaft ist dieselbe, die ihr Herr verkündete, und dort geschahen ja Wunder. Die Wunder bei Jesus sollten Jesus als Gottessohn herausstellen. Die Botschaft von Jesus sollte göttlich sein. Jesus sagt in diesem Haus, wo er den Gichtbrüchigen heilt, damit ihr wisst, dass des Menschen Sohn die Autorität hat, Sünden zu vergeben, spreche ich jetzt zum Gichtbrüchigen. Steh auf und geh nach Hause mit deinem Bett. Wozu hat er den Mann geheilt? Damit sie wissen sollten, dass was er im Rahmen des auf geistlicher Ebene tat, als Gott tat, der allein Sünden vergeben kann. Das wussten die Pharisäer und sie hatten recht. Nur sagte Jesus indirekt, ich will euch zeigen, dass ich der Gott bin, der Sünden vergeben kann, von dem ihr sagt, nur er kann es tun. Ich bin der Gott. Und damit ihr glaubt, dass ich der Gott bin, werde ich ein zweites tun. Denn welches ist leichter oder schwerer zu tun? Könnt ihr Sünden vergeben? Nein. Könnt ihr diesen Gichtbrüchigen heilen? Nein. Beides kann nur Gott tun. Also, als Beweis, dass ich Gott bin und Sünden vergeben kann, sei geheilt. Die Wunder, das heißt ein Eingreifen im irdischen Bereich, im leiblichen Bereich, war ein Hinweis darauf, dass Jesus Gott war und dass seine Botschaft die richtige war. Und so haben es oft die Jünger gemacht, damit man die Botschaft, die die Jünger weitergaben, Jesus war jetzt gen Himmel gefahren, aber die Leute sollten diese Botschaft annehmen, dies ist die Jesus-Botschaft. Sie sollten feststellen, diese Leute sind bei Jesus gewesen und sie handeln in seinem Auftrag. Das sind nicht einfach verirrte Galiläerfischer. Nein, sie sind hier in Jerusalem mit einem Auftrag, und zwar vom Himmel. Aber, sagt der Hebräerschreiber, das geschah. Er sagt nicht, das geschieht heute. Er sagt nicht, die Botschaft des Evangeliums wird heute immer wieder durch übernatürliche Zeichen und Wunder bestätigt. Genau das aber wird heute gefordert. Also, wer jetzt behaupten will oder fordern will, dass diese übernatürlichen Zeichen heute noch geschehen müssten im laufenden Band als Bestätigung des Evangeliums, und genau das wird gesagt, der muss einen Beweis dafür liefern. Ich brauche keinen Beweis liefern, warum unsere Gemeinde in Basel nicht Zungenreden hat. Sie müssen sich gar nicht gegen die Wand drängen lassen. Warum habt ihr nicht Zungenreden oder warum könnt ihr nicht heilen? Das ist nicht ihre Sache. Es ist seine Sache, zu beweisen, warum er das fordert. Ich habe nichts zu beweisen. Die Schrift gibt zu verstehen, dass das Vergangenheit ist. Und wenn Gott heute noch Wunder tut, dann tut er das, aber nicht so in der Öffentlichkeit, dass das gleichsam am laufenden Band das Evangelium bestätigt. Hier und da bestätigt das das Evangelium in Missionsländern und so weiter. Aber wir müssen auch einen Unterschied machen zwischen Gnadengabe und Wunder. Gestern oder vorgestern hat ein Bruder erzählt von einem Missionar oder Evangelisten, der plötzlich, weil die Übersetzerin geflohen war, fähig war, die Sprache in Indien zu sprechen, in die er es hätte übersetzt werden sollen. Ich habe etwas Ähnliches gehört über einen Missionaren, den ich selbst gekannt habe oder gehört habe. Er soll einmal in China dasselbe, ein ähnliches Erlebnis gehabt haben. Er stand vor einem Stamm, dem er gern das Evangelium verkünden möchte. Und Gott gab ihm die Sprache. Aber das ist nicht Gnadengabe. Es war Zungenreden, aber nicht alles Zungenreden ist Gnadengabe. Denn wenn es einmalig vorkommt, dann ist es nicht eine Gnadengabe. Es ist zwar ein Wunder, aber eine Gnadengabe des Zungenredens war eine Fähigkeit, immer dieses Wunder zu vollziehen. Jemand, der diese Begabung hatte, hatte sie wie eine Hand am Leib. Das war seine Berufung. Und wer heilen konnte, der konnte das. Das war seine Berufung. Und Gott hat sich dazu gestellt und hat zusammen mit ihm das Wunder getan. Es war Gott, der das Wunder tat, aber er ist das Gefäß dafür. Aber das geschieht meines Erachtens heute nicht mehr. Beachten wir auch, dass in 1. Korinther 13 geschrieben steht, in kaum einer von unseren Übersetzungen, aber so steht es im Grundtext ungefähr. Sprachenrede oder Zungenrede wird von sich aus aufhören. Er sagt nicht wann in diesem Text. Aber der Hebräerbrief, der später entstand, der gibt uns zu verstehen, dass dieses Wort in seiner Zeit offensichtlich schon erfüllt ist. Es muss auch beachtet werden, dass diese Wunder, die in jener Zeit das Evangelium bestätigten, nicht immer Glauben ausgelöst haben. Hat das Evangelium bestätigt, aber ob man geglaubt hat oder nicht, das war noch nicht eine Selbstverständlichkeit. Heute sagt man, wir müssen Wunder und Zeichen haben, damit die Menschen glauben können. Aber in Johannes 12 heißt es, Vers 37, obwohl er so viele Zeichen getan hatte, glaubten sie dennoch nicht. Und Abraham sagt in dem Wort von Jesus über den verstorbenen reichen Mann, Abraham sagt zu ihm, wenn sie nicht Mose und die Propheten, die sie haben, wenn sie nicht auf diese hören, dann wird das nichts helfen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Das hat keinen Sinn, Lazarus jetzt auferwecken zu lassen und ihn zu deinen Brüdern zu schicken. Denn das ist es nicht, was deine Brüder brauchen. Die haben schon genug Beweise. Die haben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat sich als Gottes Wort erwiesen. Und wenn sie nicht eine Bereitschaft aufbringen, auf Gott zu hören, dann werden sie auch nicht durch ein Wunder überzeugt werden. Also das Wunder hat nicht die Fähigkeit, Glauben zu schaffen. Es ist eine Hilfe für jemanden, der wirklich glauben will. Und so war das ja bei den Jüngern Jesu, als Jesus durch ein Wunder auferweckt war. Sie wollten, aber sie konnten so schwer. Und dann hat Jesus ihnen geholfen. Und er hat sich ihnen gezeigt. Und dann konnten sie glauben und dann waren sie überzeugt. Wir sollten also, und dies sei jetzt zum Ende dieses Teiles gesagt werden. Ich will noch einen Gedanken mit anschließen, aber dieses noch. Wir sollten also dem Heiligen Geist die Gelegenheit geben, zu wehen, wo er will, wie Jesus das sagte. Wann und wo er will. Wir können den Heiligen Geist nicht bestimmen. Es muss aber noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass Wunder und Zeichen nie ganz allein im Raum stehen, als seien sie göttlich. Das Wunder ist nicht immer göttlichen Ursprungs. Wenn etwas Übernatürliches geschieht, dann können zwei Mächte in Frage kommen. Und die Frage ist, welche Macht hat dieses Übernatürliches tun können? Die Bibel sagt uns, bevor Jesus wiederkommt, werden sehr viele übernatürliche Wunder geschehen, Zeichen. Aber sie werden Menschen verführen, irreführen, und sie kommen vom Antichristlichen hervor. Das ist eine sehr traurige Botschaft, aber Paulus eröffnet uns, dass das ein Gericht sein wird. Für wen? Für solche, die nicht glauben wollten. Der Herr sieht das Herz an. Und wenn sie nicht glauben wollen, wenn das Evangelium verkündet wird, dann gibt er ihnen, was ihnen gelüstet, aber zum Gericht. Und das ist ein furchtbares Gericht. Christlich vertarnt, aber es führt zum Gericht, zum Tode. Nach einer kurzen Pause will ich also noch etwas sagen zur charismatischen Bewegung und dann am Schluss noch einmal etwas über die Gnadengaben.